sehr geehrte Frau Dr. Winkler, meine sehr geehrten Damen und Herren, den ganzen Tag auf diesen Abend, weil es ist ja nicht jeden Tag der Fall, dass uns ein Minister besucht. Guten Tag, Minister. Wir haben euch mich sehr gefreut, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ja, wir haben ja auch ein sehr interessantes Thema, Mobilität im ländlichen Raum. Da weiß ich auch, dass das tragende Thema von dem Dritten Kammer ja auch die E-Mobilität ist. Ein Thema, was wir in Weilheim noch nicht so sehr beackert haben, wo wir noch Nachholbedarf haben, wo wir unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht haben. Dazu steht das Liegen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir ein paar Anregungen oder Tipps bekommen. Verkehrsthemen sind bei uns immer in der Stadt Weilheim ein sehr wichtiges Thema, weil sehr viele Bürger anfangen, sich mit dem Verkehr beschäftigen. Die einen wollen, dass der Verkehr gut fließt. Und wenn es von eigenem Haus ist, vielleicht dass er nicht so gut fließt. Und so gibt es immer ein Spannungsfeld, wo wir uns auf die Ausarbeitung bewegen, wo wir es nicht alle recht machen können, ob wir das versuchen. Vielleicht noch ein ganz aktuelles Beispiel, weil wir es jetzt gerade im ländlichen Raum haben. Zwischen Ritschweier und Oberflockenbach ist eine kleine Straße, die durch den Hohlweg führt, wurde irgendwann mal als Verbindungsstraße ausgebaut. Jetzt ist es so, dass durch die schlechte Verkehrssituation an der Bergstraße sehr viel Schleichverkehr sich durch diese Straße zieht und die Ritschweiler wollen gern, dass diese Straße geschlossen wird, die Hohensachsener und die Oberflockenbach eben nicht, weil sie selbst durch diese Straße fahren. Und so kann man es eben nicht allen recht machen. Und es ist für uns auch schwer zu entscheiden, wie agiert man jetzt und wie wird man denn diesen verschiedenen Bedürfnissen gerecht. Und das ist manchmal wirklich nicht ganz einfach, gerade dort, wo die Leute im ländlichen Raum auf Mobilität, auf den motorisierten Individualverkehr angewiesen sind. Ich freue mich jetzt auf den interessanten Vortrag. Ich hätte mir gewünscht, dass ein paar mehr kommen, aber das muss ich nicht Ihnen sagen, weil Sie sind ja gekommen. Aber trotzdem freue ich mich auf den sicherlich interessanten und ich denke auch unterhaltsamen Vortrag. Dankeschön.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister Felsner, sehr geehrte Frau Ricker, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich tue jetzt mal so, als liegt es an der noch nicht gelungenen Mobilität hier in der Region, dass die Leute heute Abend nicht mehr kommen können. Und nach dem Vortrag wissen Sie dann alle, wie das besser geht und was wir alles zu tun haben. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Ich habe irgendwie so ein bisschen ein Gefühl von, dass es sehr laut ist und etwas breiig. Täuscht es oder hören Sie mich gut? Ist gut?
Ja, gut, ja.
Okay. Ja, also ich bin natürlich gerne hierher gekommen. Das ist klar. Auch gerade zur Volkshochschule. Denn ich habe tatsächlich von 1989 bis 1998, bis im Bundestag gewählt wurde, an der Volkshochschule Stuttgart gearbeitet und dort Fachbereichsleiter für verschiedene Bereiche. Und bin nach wie vor der Meinung, dass die Volkshochschule eine der besten Institutionen in Deutschland darstellt und dass das auch ist nicht nur eine gute Bildungseinrichtung, es ist auch ein starkes Beispiel für ein gutes bürgerschaftliches Engagement. Ein Verein ist die Grundlage und nicht eine staatliche Institution. Deshalb sind die Volkshochschulen in aller Regel freier in ihrem Auftrag, freier in dem, was sie tun und auch liberaler. Und ja, und heute reden wir über die Mobilität und die Lebensqualität im ländlichen Raum, wobei man ja doch sagen muss, Weilheim ist ja nicht ein typisches Beispiel für ländlichen Raum, das werde ich nachher noch zeigen, aber ich will damit einfach auch deutlich machen, wir kümmern uns auch um die Räume, die nicht so verdichtet sind, weil alle sagen in der Regel, naja, also in der Stadt geht es ja schon, aber im ländlichen Raum nicht, was ihr euch besser vorstellen. Aber ich das zeigen, da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Konzepte. Das Leitbild meiner Politik, aber auch der Landesregierung ist die Nachhaltigkeit, die nachhaltige Mobilität. Wir haben sogar im Koalitionsvertrag reingeschrieben, wir wollen Pionierregion für nachhaltige Mobilität werden. Also Vorreiter sein und zeigen, dass es anders geht und besser geht. Das ist ein großer Anspruch, gerade im Autoland Baden-Württemberg. Bevor wir uns in die Konzepte machen, müssen wir uns mal klar machen, was sind eigentlich die Herausforderungen. Und die sind eigentlich hier etwas systematisch dargestellt, schon ziemlich gewaltig. Was auch nahe liegt, das ist, dass wir im Autoland uns um die Arbeitsplätze in der Automobilbranche kümmern, dass wir aufs Geld achten, dass wir sparsam sind, dass wir auf Effizienz achten, alles Dinge, die uns auf der Hand liegen. Schon der soziale Bereich der Mobilität wird eher ausgeblendet, demografischer Wandel, dass es auch die Zerschneidung von Nachbarschaften durch Verkehr gibt, dass Städte zerlegt werden über Verkehrsachsen und dass die Lebensqualität in vielen Städten stark leidet. Und wie ich auch weiß aus einem Briefwechsel des Bürgermeisters mit unserer Staatssekretärin, in Weilheim ist der Anteil derer, die lärmbelastet sind, schon ziemlich hoch. Also das ist inzwischen eine große Herausforderung im Bereich der Verkehrspolitik, dass Lärm umfassend belastend ist für viele Menschen. Sofern Lärm und Umwelt gemeint ist im Sinne von Luftschadstoffe, ist das Bewusstsein gewachsen. Ein sinnendes Bewusstsein nämlich war im Bereich der Klimafrage. Und das werden wir nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Die jetzige Mobilität, wie wir sie heute vorfinden, die hat noch viel zu tun. Sie ist in vielfältiger Hinsicht nicht nachhaltig. Sie verbraucht so viele Ressourcen. Sie belastet Umwelt, sie belastet Menschen und hat übrigens natürlich auch hohe Unfallrisiken. Und das zusammen kann man mit Fug und Recht sagen, das ist noch nicht ideal für die Lebensqualität und da gibt es einiges zu tun und daraus leitet sich auch vieles an notwendiger Arbeit ab. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass unsere Mobilität in extremer Weise von der Verbrennung von Öl abhängig ist. Über 90% unserer Beweglichkeit basiert auf der Verbrennung von Öl. Das ist in vielfacher Hinsicht problematisch. Erstens sind wir abhängig von Regionen, die alle krisengefährdet sind, wie wir jetzt wieder gerade erleben durch die Kriege. Das Öl ist endlich. Die Nachfrage nach Öl immer steigend. Das zeigt die Kurve. Die blaue Kurve zeigt, dass das Öl endlich ist und dass es irgendwann mal einen Kick auf Öl gibt. Dann geht es abwärts. Aber die Nachfrage steigt. Und das zusammen macht natürlich eine gefährliche Situation, denn es wird immer teurer. Dann wird sozusagen auch die Abhängigkeit vom Öl auch eine schlüsselsoziale Frage. Wer ist dann noch mobil? Wer kann sich diese Art von Mobilität leisten? Und nicht zuletzt ist es natürlich auch eine Frage des Klimas. Wenn man auf der Grundlage fossiler Brennstoffe mobil ist, ist es auf Dauer gefährlich und schädlich. Und der Klimawandel findet statt. Auch wenn wir es gerade verdrängen, uns mit allen anderen Fragen intensiv befassen, aber wenig mit dem Klimawandel. Ich bin erstaunt, wie der letzte Bericht des Weltklimarates, die englische Abkürzung IPCC, die ja nochmal deutlich gemacht hat, dass es in den letzten Jahren wieder mehr Treibhausgas gibt, dass im letzten Jahr die Treibhausgase hoch waren wie noch nie. Ja, und das muss man sagen, nach 20 Jahren globale Klimaschutzpolitik haben wir mehr Treibhausgase als zuvor. Wir hatten uns aber vorgenommen, weniger zu machen. Und das zeigt also, die Herausforderung ist zwar besprochen, aber nicht wirklich angenommen. Wir sind in einigen Bereichen erfolgreich, aber die Prognosen sehen ziemlich düster aus. Bis zum Ende des Jahrhunderts zwischen 2 und 5 oder 6 Grad, je nach Prognose, steigt die Erdtemperatur, durchschnittlich die Erdtemperatur an. Und Durchschnitt, wie Sie wissen, kann vieles bedeuten. Das kann in manchen Regionen bedeuten, dass es zum Beispiel eher kälter wird, kann sein. Und in anderen Regionen sehr viel wärmer sein kann und das vor allem in Jahreszeiten unterschiedlich, sehr unterschiedlich sein kann. Also die Belastung für Umwelt, Klima und Menschen wird deutlich steigen. Und ich sage das so klar, weil man in der Verkehrspolitik den Bereich gerne ausklammert. Ich zeige aber auch, warum man den nicht ausklammern darf. Ich will noch darauf verweisen, dass das Nichthandeln, weil es uns zu teuer ist, zu schwer und zu aufwendig ist, heute schon ziemlich teure Folge kostenseitig. Nennen wir die Beispiele der Hochwasserkatastrophen, der Hitzesommer in Europa, die regelmäßigen starken Stürme in der USA oder Amerika kennen wir, aber wir haben die jetzt auch in Europa, in Deutschland. Das gab es in meiner Kindheit nicht. Meine Jugend auch nicht. Das gibt es seit etwa 20 Jahren. Das sind unglückliche Zeichen. Und gerade wenn wir jetzt am Wochenende einer sommerlichen Temperatur entgegensehen und uns freuen, dass es nochmal schön wird, aber im Oktober ist es nicht normal. Für unsere Breitgraden ist es nicht normal. Wir haben Verschiebungen und wir können auch in diesem Jahr wieder feststellen, dass wir überall im Vergleich zu den Durchschnitten der früheren Jahre und Jahrzehnte natürlich deutlich drüber sind. Das ist manchmal angenehm, aber in der Folge für die Wirtschaft, die Landwirtschaft, aber auch was die Ausbreitung von Krankheiten anlangt oder auch von Schädlingen. Also das hat einfach Folgen. Das wird unsere Umwelt sehr verändern. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch ernst nehmen, dass die Investitionen in Klimaschutz, die wir heute tätigen, das sind echt lohnende Investitionen. Wir können in einem Bruchteil dessen, was wir später zahlen müssen, wenn wir heute in den ökologischen Wandlungsprozess investieren, dann werden wir viel Geld sparen. Wir können in einem Bruchteil von weniger als 0,1% des Weltbruttoinlandsproduktes, wenn wir das konsequent und kontinuierlich investieren, können wir viel erreichen. Wenn wir es nicht tun, zahlen wir 5-20% desselben Bruttoinlandsprodukts für die Folgekosten. Der Verkehr hat gerade in Baden-Württemberg einen ziemlich hohen Anteil an Treibhausgasen. Auch das ist in der Debatte oft nicht klar. Wir reden über andere Energieversorgung, andere Heizung und wir reden über die Effizienz von vielen Geräten. Alles gut, alles wichtig. Aber nebenbei haben wir nicht bemerkt, dass in Baden-Württemberg der größte Treibhaustreiber der Verkehrssektor ist. Mit über 30% inzwischen sind wir bundesweit, möchte ich fast sagen, weltweit Spitze im Durchschnitt, im globalen Durchschnitt bewegt sich sozusagen der CO2-Ausstoß des Verkehrssektors zwischen 20-25%. Das hängt davon ab, wie mobil eine Gesellschaft ist, wie breite Wege sind und so weiter. Aber über 30%, das ein Drittel aus dem Verkehrssektor kommt, ist typisch Baden-Württemberg, weil wir so autoaffin sind auf der einen Seite und weil wir uns auch eine besondere Energieversorgung haben, weil die in hohem Maße atomgetrieben ist. Das wird sich aber jetzt ändern und ändern müssen. Und klar ist, es gibt keine Energiewende, es gibt keinen Klimaschutz, wenn wir nicht zugleich eine Verkehrswende einleiten, die anders, also Mobilität, die anders funktioniert. Unser Konzept zur klimafreundlichen Mobilität ist eng verknüpft mit dem Energiekonzept, mit dem Energie- und Klimaschutzkonzept der Landesregierung. Mit den Zahlen haben wir vergleichsweise einfach umschrieben, was eine große Herausforderung ist. Wir wollen den Verbrauch halbieren, also auf 50% des Verbrauchs kommen. Wir wollen die erneuerbare Energie auf 80% steigern und das zusammen erreichen, dadurch erreichen und zusammen bis zur Mitte des Jahrhunderts 90% der Treibhausgase zu reduzieren. Also das ist übrigens machbar und es zeigt auch, es ist aber natürlich eine große Herausforderung. Im Verkehrssektor werden wir alles etwas langsamer und weniger stark vorantreiben können, weil wir im Verkehrssektor, ich sagte es bereits, noch viel mehr vom Öl abhängig sind, fossilen Brennstoffen als in anderen Sektoren. Und dass schnell was geht, haben wir, glaube ich, gezeigt durch die Förderung erneuerbarer Energien. Als ich im Bundestag war und wir das Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien entwickelt haben, war damals der Anspruch, dass wir gesagt haben, wir wollen bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2010, wollten wir auf 8-10% erneuerbare Energien kommen im Stromsektor. Heute sind wir bei über 20%, eher 25%, je nach Region, wo man sagen kann, es hätte damals nicht mal Gründer geglaubt, dass das machbar ist, aber es ist machbar geworden durch einen richtigen Mechanismus, durch eine entsprechende Politik, durch eine gemeinschaftliche Anstrengung der gesamten Gesellschaft, des Einzelnen, des Handwerks, der Politik und natürlich auch viele, die das auf ihre Weise als auch zu ihrem Anliegen gemacht haben. Ich sage, die anderen sollen es machen. Ich sage, ich will auch meinen Beitrag leisten. Und ich meine, sowas müssen wir auch hinbekommen im Bereich Mobilität. Nun kann man sagen, wir können das alles ignorieren. Der Mensch ist anpassungsfähig. Auch hierfür habe ich natürlich einen Vorschlag. Aber wenn wir uns nicht nur anpassen wollen, sondern sagen wollen, wir nehmen das nicht hin, diese Entwicklung, dann gilt es jetzt strategisch heranzugehen und die Mobilität so zu organisieren, dass sie auf Dauer funktioniert, dass sie bezahlbar ist für alle, dass sie nicht die Umwelt belastet, dass sie nicht die Menschen belastet, dass sie auf erneuerbare Energie basiert und dass sie noch mehr Lebensqualität ermöglicht. Deswegen spreche ich gerne in unserer Strategie von den 5 Vs. Wir wollen verbessern, also Verkehrsträger verbessern, Verkehrsmittel verbessern. Wir wollen verlagern auf das jeweils umweltfreundlichste Verkehrsmittel. Wir wollen Individualverkehr, motorisierten Individualverkehr, den wollen wir möglichst reduzieren. Nicht Verkehr, aber den Verkehr wollen wir möglichst reduzieren oder vermeiden, wenn es geht. Das ist eine große kommunale Herausforderung. Wir wollen die Verkehrsträger besser miteinander vernetzen und ich will, dass diejenigen, die Verantwortung haben, sich immer auch als Vorbilder verstehen und wir als Land Baden-Württemberg, die wir, wenn man so sagen darf, nicht hier in Baden-Württemberg, aber in dieser Region ist das Auto erfunden worden, aber auch das Fahrrad. Und deswegen, wir reden davon, dass unsere Autos weltweit genutzt werden. Und deswegen meine ich, dass wir auch eine besondere Verantwortung haben, zum Vorbild zu werden. Jeder Einzelne von uns, das ganze Land. Wir fördern und verbessern Mobilität auf viele Art und Weisen. Der Bürgermeister hat es bereits angesprochen. Uns liegt auch viel daran, dass wir den Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Hybrid, über den Hybridmotor, zum Elektromotor oder zum Brennstoffzellenmotor also die vorantreiben, wenn wir glauben, solche Antriebssysteme brauchen wir und solche Fahrzeuge müssen wir herstellen. Wir fördern aber nicht nur das individuelle Auto, sondern auch den ÖPNV. Also hier ein Beispiel für einen Hybridbus, die fahren schon in Stuttgart. Das Land fördert diese Busse. Wir fördern Car2Go, also individuelle Mobilität, die aber allen gehört, also Autos, die im Straßenraum stehen, die man nutzen kann, die man nicht besitzen muss. Und wir fördern aber auch Fahrräder, Pedelecs und die Verbindung dieser Verkehrsträger. Dazu später noch mehr. Als Verkehrsminister hat man übrigens natürlich vor allen Dingen mit Straßen zu tun und mit dem Jammer auf den Straßen, sprich den schlechten Zuständen, den kaputten, sanierungsbedürftigen Brücken, den Schlaglöchern und so weiter. Und meistens dominiert es die verkehrliche Debatte. Da reden wir immer über Straßen. Aber man kann es auch nicht ausblenden, denn 80% des Verkehrs in Baden-Württemberg geht heute über die Straßen, auch über unsere Transporte. Also wir sind extrem straßenorientiert und eigentlich auch vom funktionierenden Straßenverkehr abhängig. Deswegen kommen wir nicht umhin, uns auch um diese Infrastruktur zu kümmern. Und da gibt es einiges an Nachholbedarf. Auch da war die Politik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht nachhaltig. Man hat immer sich stark orientiert an Neu- und Ausbaumaßnahmen, hat so getan, als müsste man das, was man schon gebaut hat, nie erhalten. Dabei weiß jeder, der ein Haus hat, man muss irgendwie nach 20, 30 Jahren geht es los mit den Sanierungsarbeiten oder auch mit Modernisierungsarbeiten. Und das ist natürlich im Straßeninfrastruktur generell ein großes Problem. Und wir haben in den Jahrzehnten zwischen 60er Jahre, 70er Jahre und 80er, das waren die Jahre des massiven Ausbaus vor allem der Autobahninfrastruktur, der Bundesfernstraßeninfrastruktur. Und diese Brücken, diese Straßen kommen jetzt alle die Jahre und sind extrem sanierungsbedürftig. Und wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, vor Außenneubau kommt Erhalt und Sanierung. Und ich habe einige Jahre lang auf Bundesebene für gekämpft und bin bekämpft worden, von anderen beschimpft worden. Ich höre die Straße da hinten typisch grün. Inzwischen sagen alle Verkehrsminister, einschließlich Bundesverkehrsminister, die vorne erst erhalten und sanieren, dann außen neu bauen, und zwar maßvoll, bezogen auf das, was man sich noch leisten kann, bezogen auf wirkliche Engpässe und wirkliche Lösungen und nicht einfach nur noch weiterbauen in die Zukunft rein. Wir haben als Landesregierung richtig viel investiert in den Erhalt und die Sanierung von Straßen. Wir haben die Mittel verdoppelt, jetzt im dritten Jahr verdoppelt. Wir werden in den kommenden Jahren noch mehr Mittel ausgeben müssen, wenn wir keine Brücken sperren müssen. Damit wir keine Brücken sperren müssen, sondern rechtzeitig in Sanierungsprozesse eintreten. Verbessern meint auch besseren Lärmschutz. Hier ist allerdings die gesetzliche Grundlage miserabel. Wir haben wirklich sehr bescheidene Lärmschutzgesetze. Es gibt praktisch kaum wirklich verpflichtenden Lärmschutz, nur bei Neubaumaßnahmen, aber die meiste Belastung ist ja durch den Bestand, durch alte Schienenstrecken, durch alte Straßen. Und dieses Tableau zeigt Ihnen mal, wie ein Beispiel von verschiedenen Fahrzeugen, wie belastend verschiedene Fahrzeuge auf der Straße sind. Also, und was übrigens auch, dass wir einen Unterschied macht, ob man mit 30 oder 50 oder 100 fährt. Und leider Gottes ist die Straßenverkehrsordnung so angelegt, dass man nur so mit großem Aufwand und mit schwierigen Begründungen es überhaupt schafft, dass man das Tempolimit einsetzt, um wirklich Wärme zu reduzieren. Das geht nur dann, wenn die Grenzwerte überschritten sind, aber Menschen empfinden diese Grenzwerte, die heute gelten, als viel zu hoch. Wir müssen sie deutlich absenken. Wir haben als Land hier auch einen besonderen Weg beschritten. Meine Staatssekretärin im Ministerium, Frau Speth, ist gleichzeitig Lärmschutzbeauftragte, hat Kabinettsrang und hat die besondere Aufgabe, den Lärmschutz voranzutreiben, im Verkehrssektor im Besonderen, und hat auch viele Vorschläge gemacht, wie man auf freiwilliger Basis was verbessern kann. Und dort, wo wir Möglichkeiten haben, tun wir es auch. Ja, ob wir den Kommunen beistellen, wenn sie einen Ärger mit dem Regierungspräsidium haben wegen Tempobeschränkungen, oder beim Asphalt, da achten wir darauf, wo immer es geht, dass wir auch lärmmindernde Belege einbringen. Und wir setzen uns auf Bundesebene und auf europäischer Ebene ein, dass die Bedingungen besser werden. Also zum Beispiel Motorräder. Ja. Also wir müssen sich vorstellen, dass es nicht mal eine zeitgemäße, technisch entsprechende Regelung gibt für Neubau von Motorrädern. Da könnte man ja wirklich mal einschreiten und sagen, die dürfen halt nur so und so laut sein. Aber da sind die Freunde der anderen Länder nicht so richtig bereit, uns einen schärferen Grenzwert einzuführen.
Thema Verlagern. Verlagern auf den jeweils besten Verkehrsträger oder effizientesten Verkehrsträger, den klimafreundlichsten Verkehrsträger. Die Schaubilder zeigen, dass es doch ziemlich eindeutig ist, dass das Auto den anderen Verkehrsträgern, was CO2-Ausstoß ist, nicht überlegen ist, sondern einfach im Vergleich zum Beispiel zum ÖPNV doppelt so viel Treibhausgase verbraucht. Nur das Flugzeug ist noch schlechter, noch belastender. Im Transportsektor ist es noch extremer, da ist der Unterschied zwischen Bahnverkehr und Lkw-Verkehr Faktor 4, Faktor 5. Also wer immer sagt, Lkws sind sauber, ja, die sind sauber geworden, aber sie verbrauchen im Vergleich zu den Tonnen einfach mehr CO2. Deswegen müssen wir einen Teil des Verkehrs verlagern. Lange Zeit war das grüne Strategie, verlagern, 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 aber ich glaube, davon muss man sich verabschieden, dass man dass eine derartig autoorientierte und straßenorientierte Mobilität völlig verlagerbar ist. Aber was zwingend notwendig ist, dass wir im Nahbereich mehr verlagern müssen, deswegen haben wir so ein Ziel, das sehr ambitioniert ist, Verdopplung des ÖPNVs, dass wir auch den Schienenverkehrsanteil bei Gütern steigern. Baden-Württemberg hat einen traurigen hinteren Platz. Wir sind so etwa vielleicht bei 15%, wenn ich die Schifffahrt und die LK und die Schiene zusammennehme, und der Rest geht über die Straße. Notwendig wäre mindestens so ein Verhältnis, dass man 25% über die Schiene abwickelt und mindestens 10% über die Wasserstraßen. Dann hätte man immer noch fast 60% auf der Straße. Aber Sie werden sagen, das ist ja gar nicht ambitioniert, aber das ist so ambitioniert, dass es schon ganz schwierig ist zu erreichen. Da muss man schon massiv Politik machen. Vielleicht gibt es ja nachher eine Diskussion darüber, wie man das einstellen kann. Aber wenn man das verlagern will, müssen wir die Rahmenbedingungen verändern. Die Schweiz zum Beispiel zeigt, dass man 2/3 des Güterverkehrs über die Schiene abwickeln kann. Aber da muss man dann wirklich ganz andere Rahmenbedingungen setzen und braucht auch eine viel leistungsfähige Schieneninfrastruktur, als wir das haben. Wir setzen gleichwohl auf den Schienenverkehr, und zwar im Personenverkehr wie im Güterverkehr. Sie sehen hier nicht ganz farbrecht, aber so ähnlich werden die Züge der Zukunft aussehen, die vom Land Baden-Württemberg bezahlt werden, denn wir wollen, dass die Züge, die vom Land bezahlt werden, auch im Landesdesign fahren. Das ist so ein Mustermodell. Man soll einfach nur deutlich machen, wir steigen eine neue Generation von Zügen und von Angeboten ein. Im Moment haben wir viele Verhandlungen mit Bahn, mit der Deutschen Bahn, mit anderen Anbietern. Wir schreiben das Netz Baden-Württemberg in großem Maße neu aus. Die Vorgängerregierung haben ja mit der Deutschen Bahn sozusagen ein letztes Mal mit den Monopolisten einen Vertrag abgeschlossen, als es gerade noch möglich war, ohne Ausschreibung, ohne Wettbewerb das zu tun. Deswegen zahlen wir einen hohen Preis. Heute werde ich oft beschimpft von denen, die es verantworten, dass ich den immer noch zahle, aber Tatsächlich haben meine Vorgänger einen Vertrag mit der Bahn gemacht, der bis 2016 läuft. Und die meisten, die größten Bereiche Baden-Württembergs können erst ab 2016 neu betrieben werden. Allerdings die Ausschreibungsverfahren laufen jetzt, beginnen jetzt schon. Auch hier ein klares Ziel nochmal, wir wollen auch im Schienenpersonennahverkehr zu einer Verdopplung der Fahrgastzahlen kommen bis 2030. Sie merken schon, mein Politikverständnis ist, dass wir nicht nur sagen, wir wollen es besser machen, sondern dass man es auch quantifiziert und ein Ziel angibt, bis wann man es erreichen will und dann Maßnahmen ergreift, wie man es schaffen will. Und wir haben wirklich ein umfassendes Zielkonzept, was wir an Angeboten mit diesen Ausschreibungen bestellen wollen in den nächsten Jahren und das für, sagen wir, für Nutzer ziemlich eindeutige Ziel ist. Wir wollen landesweit den Stundenpakt. Wir wollen den Stundenpakt nicht irgendwann und zwischen irgendwas, sondern den ganzen Tag bis Mitternacht. Sodass wir ihn verbunden mit den Straßen, ÖPNV, der dann eher in die ländlichen Räume reinreicht, werden wir sozusagen eine Art Mobilitätsgarantie haben. Bedeutet, dass man ohne Auto trotzdem mobil ist und weiß, man kommt an. Und nicht, dass es mal bis 9 geht und mal bis 10 noch die Verbindung, dann weiß ich nicht, wie ich weiter bin, sondern man weiß, auch im ländlichen Raum, wenn der letzte Zug, sagen wir, um 10 ankommt und es sich nicht mehr lohnt, dass noch ein Zug fährt, dann muss garantiert werden, dass es dort ein Ruftaxi oder einen Bus gibt, der dann die Strecke noch beendet. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir sozusagen bis Mitternacht leere Züge fahren, nur damit unser Prinzip gehalten wird, das wäre zu teuer. Aber die Garantie, dass man bis Mitternacht ankommt im öffentlichen Verkehr, die wollen wir sicherstellen. Und dazu bedarf es viel Arbeit. Wir müssen die Nahverkehrsnetze entsprechend ausbauen und die Bestellung entsprechend machen. Hier in der Region hat man ja das Glück, dass man zum Rhein-Neckar-Verbund gehört und wir bauen in dem Bereich ja einiges in nächster Zeit aus. Rhein-Neckar, S-Bahn ist in Ausschreibung und im Ausbau. Und da wird auch einiges investiert in die zweite Ausbaustufe, die im Wesentlichen die Nord-Süd-Verbindung verbessert. Die erste Stufe war eher die Ost-West-Verbindung, wird das Angebot hier in der Region deutlich verbessern. Das war nicht billig für das Land und ist nicht billig. Wir hoffen, dass wir weiter vom Bund Mittel bekommen. Ich muss allerdings sagen, dass im Moment das nicht geklärt ist. Die Bundesregierung der letzten Periode hat es nicht geschafft, ein Nachfolgemodell zur Finanzierung von GVFG auf die Beine zu bringen. Die jetzt hat es auch noch nicht geschafft. Und im Moment pokern der Finanzminister, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder, wie wir heute sehen konnten, die treffen sich und die werden darüber sprechen, wie man das in Zukunft finanziert. Wir haben wirklich eine absolut brisante Situation, dass die ganzen Finanzierungsinstrumente des Nahverkehrs sind in der letzten Föderalismusreform bis 2019 begrenzt worden und ohne Ende erstmal. Und die Bestellmittel, die sogenannten Regionalisierungsmittel, laufen schon Ende dieses Jahres aus und auch da gibt es noch keine Nachfolgeregelung. Und es ist alles eigentlich höchst überfällig und ärgerlich, dass wir eigentlich immer noch keine Lösung haben. Wir müssen heute handeln als Cayman-Lösungen. Das ist aber nicht ganz leicht. Und manchmal drängen mich Bürgermeister und Landräte, ich müsste ihnen Klartext sagen, müsste ihnen Garantien geben, wo ich sage, dann geht gleich zu Herrn Schäuble. Ich kann das nicht garantieren. Ich kann nur garantieren, dass den Anteil, den wir als Land bringen, den garantieren wir. Wir nehmen auch gewisse Risiken, aber nicht alle. Wir wollen die Schiene aber nicht nur besser nutzen, sondern auch ausbauen und modernisieren. Wir haben in Baden-Württemberg eine ganze Reihe von großen Projekten. Wenn die alle realisiert werden, dann kann man sagen, wird Baden-Württemberg ein Schwerpunkt im Schienenbereich sein. Die berühmten Projekte kennen Sie, Stuttgart 21, Neubaustrecke Ulm. Aber andere Projekte, die weniger besprochen sind, sind eigentlich noch wichtiger. Das ist der Ausbau des Rheintals. Im Süden des Rheintals, im Wesentlichen südlich von Karlsruhe Richtung Basel, sind wir eigentlich verpflichtet, zwei weitere Gleise, insbesondere für den Güterverkehr, zu bauen, denn das Rheintal ist die größte Gütertransporterachse durch Deutschland und durch Europa, eine Achse, die insbesondere die Häfen in Holland und in Belgien mit Deutschland und Italien gehen. Das ist der Korridor. Bin dann verbindet und teilweise dann auch von Hamburg herkommt, aber der Korridor ist eigentlich, sind die sogenannten Zara-Häfen an der Nordsee und dann den Rhein entlang über Basel nach Genua. Das ist ein europäischer Korridor, in dem heute schon viel Verkehr stattfindet, der aber noch weiter genutzt und ausgebaut werden soll. Und ich dränge sehr darauf, dass dieser Ausbau vorankommt. Wir haben es geschafft, in etwa 25 Jahren oder 30 Jahren ein Drittel dieser Strecke zu bauen. Wir müssten eigentlich demnächst fertig sein. Das Projekt kostet immer noch etwa 4 bis 5 Milliarden. Wir haben 2 Milliarden verbaut in 25 Jahren. Die Schweiz hat in derselben Zeit zwei richtig große Tunnel gebaut, die vergleichbar teuer sind und haben 5 Jahre diskutiert. Dann haben sie entschieden in Volksentscheidung, dann haben sie gebaut und 2018 sind sie fertig. Der erste Tunnel ist bereits fertig. Wir haben uns verpflichtet, dasselbe zu tun. Bei den Zulaufstrecken, wir hatten in der Regel keine Tunnels zu bauen und kommen nicht voran. Also da merkt man, es ist zu wenig getan worden im Bereich Schiene und wir drängen darauf. Die anderen Projekte sind jetzt vielleicht für diese Region das ist nicht so spannend, aber Sie sollen sehen, es gibt eine ganze Reihe von Projekten von Elektrifizierung oder Ausbau. Wir haben in Baden-Württemberg einen echten Nachholbedarf. Also das muss man ganz klar sagen, ein Drittel der Strecken sind nicht elektrifiziert und viele sind noch eingleisig und man kann eigentlich ein ambitioniertes Konzept zum Teil gar nicht realisieren, weil man bei Zügen sich nicht begegnen können. Also daran sehen Sie, es gibt da noch richtig zu tun und zu investieren. Aber nicht nur ausbauen, sondern Verkehrsmittel, wie sie sind, besser miteinander vernetzen. Das ist auch ein wichtiger Anspruch. Und heutige Technologien, die in den letzten 10 Jahren fast überraschend entstanden sind, ermöglichen es, dass man Verbindungen herstellt, was man so früher nicht herstellen konnte. Wir können heute in den Verkehrsmitteln in Echtzeit informieren, wo fährt dieser Zug, wo ist der Bus, können sie zusammenkommen und wie passen sie zusammen. Und über ein Smartphone, also über die Handys, kann man das einstellen. Man kann mit dem Handy ein Ticket kaufen, man kann über Handy abrufen, ob die Verbindung passt und man kann über ein Handy ein Auto bestellen, ein Leihauto vorbestellen und so weiter. Also da ist noch ziemlich viel Musik drin und das Schöne an diesem Beispiel ist, es ist mit vergleichsweise geringem Aufwand inzwischen, also finanziell geringem Aufwand. Handys sind weit verbreitet. Ich muss da nicht erst eine Investitionsoffensive machen, sondern viele Menschen haben sie schon. Und das ermöglicht den Wechsel zwischen den Verkehrsträgern. Und das ist auch meine Philosophie. Es kommt nicht darauf an, dass alle Rad fahren oder alle mit dem ÖPNV fahren, sondern es kommt darauf an, dass man für den jeweiligen Zweck und für seine Bedürfnisse sozusagen das beste Transportmittel raussucht und dann auch wechseln kann. Und so eine Reisekette heute, jetzt gerade in einem Ballungsraum, kann bedeuten, dass man die ersten ein, zwei Kilometer zu Fuß oder mit dem Rad macht, man steigt auf den Zug über oder auf die S-Bahn und kommt voran und hat aber noch mal ein, zwei Kilometer zu gehen oder zu fahren und findet dort eine Radstation, wo man problemlos das Fahrrad ausleihen kann und weiterfahren kann. Im ganzen Jahr ist es, wenn man das alles mit einer Fahrkarte kann, mit einer Karte, die einen Zugang gibt. In Stuttgart läuft so ein Projekt, Stuttgart Service Card, in dem man mit der Karte den ÖPNV nutzen kann und sich ein Fahrrad ausleihen kann und sich ein Auto ausleihen kann und später vielleicht noch viel mehr. Und wir sind ja nicht die einzige Region, es gibt natürlich schon viele, die das schon längst praktizieren, aber wie wollen wir das vorantreiben? Vernetzung, Wechseln von Verkehrsträgern. Die Vernetzung ist vor allem auch dann auch noch eine Infrastrukturherausforderung, dass man, wenn man zum Beispiel mit Bus und Bahn fährt und dann nicht mehr weiterkommt, das Rad auch nicht reicht, dass es Park-and-Ride-Abstellmöglichkeiten gibt, dass man Orte hat, wo man mit anderen sich zusammenfinden kann, um gemeinsam Auto zu fahren. Auch das ist ein Riesenproblem, dass wir nach wie vor eine Besetzungsquote im Straßenverkehr von 1,2 Personen pro Auto haben. Mit anderen Worten, jeder von uns fährt, wenn er Auto fährt, statistisch gesehen mit 4 leeren Plätzen. Also wir könnten problemlos die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland und Polen und Frankreich, wahrscheinlich noch Italien dazunehmen, auf den Rücksitzen. Und das sind vor allem, das muss man sich mal klar machen, dass die Art des Individualverkehrs eigentlich unglaubliche ökonomisch gesehen Fehlinvestition ist, weil in welchem anderen Bereich halten wir sozusagen die vierfache Menge von dem, die wir brauchen, vor? Zwischenruf.
Ja, die Photovoltaikanlagen, die ja zur Hälfte des Tages laufen, da hat man auch Überkapazitäten. Aber das ist ja physikalisch bedingt.
Ja. Das ist aber kein ernsthaft gemeiner Einwand gegen die Tatsache, dass wir eigentlich Überkapazitäten, was die Gefäße anhängt, und dass wir sozusagen das dadurch lösen, dass wir sagen, weil es ja sein könnte, dass mal die ganze Familie fährt, oder weil es sein könnte, dass man mit dem Auto in Urlaub fahren muss, das Auto eine Reichweite von 1000 Kilometern haben und 5 Plätze haben und so weiter. Und wir plädieren dafür, dass man halt für den Zweck kann man dann eben das große Auto nehmen mit großer Reichweite, auf einen anderen Zweck halt das Fahrrad oder halt ein kleineres Auto oder man fährt zusammen. Aber das kann man heute alles besser organisieren. Wir sind gerade dabei, dass wir einführen für die Mitarbeiter von Landesbehörden, von Ministerien und von der Stadt Stuttgart, dass die vergleichbar einem App, das ist die Firma SAP entwickelt hat für die eigenen Mitarbeiter, dass man über das Handy Mitfahrgelegenheiten organisiert. Auf eine sehr schnelle und moderne Art. Und ich meine, sowas müssen wir vorantreiben, wenn wir wollen, dass wesentlich ein Teil der Autos besser ausgenutzt wird. Und manche, ich möchte sogar sagen, viele Staus können dadurch gelöst werden, dass ein Teil der Autos nicht gleichzeitig leer fährt. Die große Herausforderung für die Kommunen besteht darin, dass sie in den letzten Jahrzehnten sozusagen planerisch lange Wege erzeugt haben. Außen vor dem Haus, Einkaufszentrum, Sportzentrum, Schulzentrum und dann Wohnpark. Jedenfalls die Philosophie der Stadtplaner aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt, sogenannte Athener Modell, hat bedeutet, dass man die Stadt funktional auseinander nimmt. Die alte europäische Stadt war alles zusammen, das Gewerbe, Wohnen, alles zusammen, war sehr eng, dreckig, laut. Und man hatte die Vorstellung, wenn man das auseinander nimmt, dann kann man in Ruhe wohnen und Industrie und Gewerbe ist außen vor. Der Nachteil war aber, dass man zu allem einen Transportweg braucht und überall das Auto. So hat man dann die Städte autogerecht gestaltet. Das wird zunehmend zum Problem. Wir meinen, das muss man zurückdrängen. Lebensqualität bedeutet Stadt der kurzen Wege. Und schön ist, dass man auch hier in Weinheim sich an einem Wettbewerb des Landes beteiligt, einem aus meinem Hause, wo man, um Flächen zu sparen und gleichzeitig aber auch der Verdichtung im Innenbereich den Vorrang zu geben vor Außenentwicklung, eben mit dem Ziel, in der Mitte Lebensqualität ohne neuen Flächenverbrauch zu realisieren und gleichzeitig kurze Wege zu realisieren. Wir haben immerhin noch einen Anteil von 23% an Wegen bei den Fußgängern. Das müssen wir entwickeln und stärken. Im Nahbereich müssen wir sozusagen den Fußgänger so behandeln, dass er gerne unterwegs ist, dass er sicher unterwegs ist und dass er nicht an der Kreuzung die längsten Wege hat. Einmal runter, unten durch, oben drüber, wie auch immer. Sie kennen die Schikanen, die man den Fußgänger zumutet, damit der Autoverkehr fließen kann. Das sind Fehlentwicklungen, die wir in den nächsten Jahren dringend korrigieren müssen. Oberirdische Wege, grüne Welle für Fahrradfahrer und für Fußgänger und vor allem kurze Wege, ausgeschilderte Wege, dass man sich zurechtfindet. Aber das ist die Herausforderung, die Kommunen leisten müssen. Wir können sie da nur beraten, anstoßen, Wettbewerbe machen, aber unser Ziel ist klar, eine kompakte Siedlung. Wir haben jetzt wieder sozusagen das Modell der europäischen Stadt, wo die verschiedenen Funktionen wieder zusammenkommen. Geht heute, weil während vor 100 Jahren die Arbeitsplätze laut und dreckig waren, sind heute Arbeitsplätze leise und machen keine Visionen. Also die meisten Dienstleistungsarbeitsplätze machen wir schon lange nicht mehr. Und selbst die Fabriken sind heute nicht mehr lärm und laut und dreckig, wenn sie mal in so eine moderne Produktionsstätte reingehen. Wenn sie ganz gut Bescheid wissen können, ist auch ein Raum in einer Klinik sein, wo man darauf achtet, dass es keine Keime gibt und so weiter. Also da hat sich viel verändert, das ermöglicht neue neue Formen der Bewegung des Menschen und damit auch eine neue Lebensqualität. Im Stadtbereich gilt es auch, sozusagen die Zahl der Autos zu reduzieren, denn also ich wohne ja in Stuttgart, lebe in der Stadt und da ist ja tatsächlich so, dass man alles zu Fuß gehen kann, aber trotzdem haben alle noch Autos. Und weil man aber keinen Parkplatz mehr findet, lässt man das Auto möglichst oft stehen. Das ist natürlich auch eine Form von Autonutzen, aber die Straßen sind eigentlich zugeparkt. Lebensqualität entsteht damit noch nicht. Ja? Wenn man die nicht raus hätte und wenn nicht jeder ein eigenes Auto hätte, sondern gerade im Stadtbereich umsteigt auf Carsharing, Stadtmobil ist jetzt zum Beispiel ein Modell im Ballungsraum Stuttgart, ich weiß nicht, wie das hier in der Region heißt. Gleiche Verein. Hat in den letzten 5 Jahren unglaublich zugenommen. Also die Mitgliederzahlen dieses Vereins sind gestiegen. Es gibt jetzt aber auch neue Modelle. Die alten Modelle sind ja fester Stellplatz und wenn du zu wenig Stellplatz hast, ist es kein guter Nutzen. Oder dann musst du nach dem Stellplatz, wo du das einen Vorteil hast. Aber wenn man einkauft und deswegen ein Auto nimmt oder viel zu tragen hat, will man natürlich auch möglichst nahe dort, wo man wohnt, abstellen können. Das ist der Vorteil von diesem Car-to-Go-Projekt. Dort gibt es keine fixierten Plätze, sondern man hat überall ein Handy, kann man schauen, wo steht eins. Und dann gehe ich dorthin, man geht da ohne Handy, man kann einfach hinlaufen, wo man sieht und nutzt und kann es an beliebiger Stelle da abstellen. Hat einen riesen Vorteil, wenn man auch von einem Haustier fahren kann, der nächste muss halt dann dort weggehen. Funktioniert aber auch nur, wenn es eine gewisse Zahl gibt. In Stuttgart fahren ungefähr 500 Autos dieser Art und die werden gut angenommen und tatsächlich, das ist eigentlich das Ziel, wir wollen ja nicht, dass die Leute gar nicht Auto fahren, sondern dass sie das, was geht zu Fuß mit dem Rad und mit dem ÖPNV machen, das, was nicht geht mit dem Auto und dafür Autos bereitstellen, ein gutes Konzept und Daimler macht inzwischen mit diesem Konzept global Geschäfte. Also wir mussten ja schon zwingen, dass sie in Stuttgart überhaupt noch das Modell machen, weil in den Megacities wie Tokio, London, Paris, Los Angeles, São Paulo, wo wirklich alles zu ist und wo es auch zum Teil, London gilt es nicht, für Paris auch nicht, aber zum Beispiel São Paulo, die einen miserablen ÖPNV haben, der auch noch auf der Straße ist, die müssen eigentlich dringend mehr tun. Und dort kommt sowas auch, glaube ich, ganz gut voran. Im ländlichen Raum muss man unterscheiden, da ist der ÖPNV einfach nicht so ausbaubar wie in städtischen Bereichen, sondern dort brauchen wir neue, flexible Angebote und das Land fördert übrigens auch Bürgerengagement, Bürgerinitiative für Bürgerbusse. Also dass Bürger, häufig Senioren, die noch frisch sind und die noch was tun wollen, die organisieren sich selber, machen einen Verein und fahren sozusagen Linien oder auch auf Abruf mit einem Bus, der in der Regel gut umgebaut ist, sodass er behindertengerecht ist, dass man einkaufen kann mit dem Bus. Und dann bringen die Leute entweder zur nächsten Bahn oder zum Supermarkt, je nachdem, wenn man in der Region bleibt, wo es gar keine Bahn gibt, dann ist es das Transportmittel überhaupt. Es gibt unterschiedlichste Varianten und wir wollen auch, dass diese Busse zunehmend auch Beispiele für Elektromobilität werden, das ist nämlich die Busgröße, die heute schon funktioniert elektrisch, wo es auch Angebote gibt im Markt, die man unterstützen kann. Und für mich steht es als Beispiel für Angebote des öffentlichen Verkehrs auf Nachfrage und nach Bedarf. Denn sozusagen den regelmäßigen Takt, den kann man dann fahren, wenn es ein gewisses Grundnutzerpotenzial gibt. Und wenn es zu klein ist, dann klappt es natürlich nicht. Aber und ist auch zu teuer, aber hier ein Beispiel, wie man es anders machen kann. Stichwort Fußverkehr, ich habe es schon bei Stadt der kurzen Wege nochmal angesprochen, aber ich will es hier nochmal ausdrücklich erwähnen. Die Politik hat in Baden-Württemberg über lange Zeit das Fahrrad ignoriert und den Fußgänger sowieso. Wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren richtig intensiv Fahrradförderpolitik gemacht, im Gesamtkonzept sind wir am Entwickeln, wir kooperieren mit Städten und Kommunen und Landkreisen. Und ich will im nächsten Jahr jetzt auch noch den Fußverkehr angehen. Damit sind wir das erste Ministerium, was sich überhaupt um die Fußgänger kümmert. Früher hat man gesagt, geht uns nichts an, machen die Kommunen. Aber wir stellen halt fest, die Kommunen kommen auch nicht voran. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Stelle eingerichtet, die sich darum kümmert, den Fußgänger und den Fußverkehr voranzutreiben. Die kommunalen Konzepte, die das unterstützen, wie zum Beispiel Shared Space, also Konzepte, wo die Straße wieder ein offener Raum wird für alle Verkehrsbeteiligten ohne Verkehrszeichen, aber alle müssen auf andere Rücksicht nehmen. Und Fußgänger haben damit auch weniger Barrieren. Aber wir müssen auch da schauen, wie wir die Barrieren abbauen können. Ich bin gespannt, wie das ankommt. Ich stelle jedenfalls fest, dass die meisten Menschen wirklich sofort zunicken, wenn ich sage, die Fußgänger sind einfach vernachlässigt. Und Fußgänger werden schlecht behandelt. Und das müssen wir ändern, wenn wir wollen, dass mehr zu Fuß gegangen wird. Vorbild, sagte ich, müssten wir werden in Baden-Württemberg, aber auch, ich sage es ganz einfach, in der Politik. Die Kommune muss in vorbildlicher Weise einen Teil des Fuhrparks umstellen auf Elektromobilität. Es gibt inzwischen für alle Funktionsfahrzeuge, ob das die Kehrmaschine ist oder das Müllauto, elektrisch betriebene Angebote. Und ich stelle fest, dass wenn Landräte, Bürgermeister, Oberbürgermeister sich treffen mit Ministern, dann haben die häufig größere Autos als Minister. Die Landräte muss nicht sein, auch die können abrüsten, auch die können übrigens mit kleineren Fahrzeugen fahren und mit Hybridfahrzeugen. Wir haben uns als Landesregierung vorgenommen, den Durchschnittsausstoß deutlich zu reduzieren. Wir hatten richtig einen fetten Fuhrpark genommen von den Vorgängern. Wir haben systematisch abgerüstet, wir haben immer neuere und effizientere Motoren gekauft. Ich selber fahre im Stadtbereich, fahren wir elektrisch oder mit Fahrrad oder mit ÖPNV und auf längeren Strecken Hybrid. Und das finde ich, das gilt für alle, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, für Behörden generell und ich meine aber auch Institutionen müssen es machen, nämlich an, dass die Volkshochschule Weilheim einen großen Fuhrpark hat, aber andere Institutionen haben Fuhrparke. Und es gibt überall Dienstwagen und man muss nicht muss da immer nicht den kaufen, der irgendwie gerade billig ist, sondern ich finde, da muss man auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkt ein Auto kaufen, was langfristig kostengünstig ist, sprich umweltfreundlich, wenig verbraucht und so weiter. Wenn wir über Mobilität reden, dann müssen wir auch immer in die Zukunft denken. Denn vieles, was wir heute bauen und umbauen, ist ja Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte, um nicht zu sagen für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Denn unsere Eisenbahninfrastruktur ist 150 Jahre alt, 150 Jahre alt. Die Trassen sind so alt. Und da muss halt jeder, der sagt, wir brauchen eine neue Straße oder wir brauchen eine Umgehungsstraße, wir brauchen dies und das, mal darüber nachdenken, brauchen wir das auch noch in 20, in 40, in 60 Jahren. Und wie sieht da eine Bevölkerungsstatistik aus? Und die ist ja leider ziemlich eindeutig für Deutschland. Ja. Die Bevölkerung wird abnehmen, selbst wenn wir in nicht erwarteter Weise mehr Flüchtlinge aufnehmen würden, die bleiben, werden wir niemals das, was an Bevölkerungsabbau schon stattgefunden hat, durch weniger Kinder wegmachen können. Denn es ist einfach so, die nicht geborenen Mädchen können auch keine Kinder bekommen. Deswegen vollzieht sich sozusagen der Abbau von Kinderzahlen in folgenden Generationen immer weiter. Und es dauert lang, bis es dann eine Umkehr gibt. Und wenn wir weniger werden, älter werden, bunter werden, dann heißt es auch, dass Politik sich darauf einstellen muss, dass wir entsprechende Angebote machen müssen, dass wir halt bis hin zur Gestaltung eines Platzes oder einer Fußgängerzone dran denken müssen, dass das Pflaster zwar nett ist und den Unterschied zur Asphaltstraße sehen, aber immer mit Rollstuhl oder einem Rollator über eine Pflasterstraße kann, ich weiß, das ist eigentlich das falsche Parkett. Und ich möchte nicht, dass wir den Aufwand treiben müssen, den ich neulich in der Schweiz beobachten konnte. Die schneiden inzwischen ihre Pflaster ab wie ein Parkett auf dem Fußweg. Damit sozusagen der Fußgänger für ältere Menschen, das ist auch eine teure Methode. Ich finde, man muss da rechtzeitig dran denken, wenn man Städte umbaut, wenn man Straßen umbaut, zurückbaut und so weiter, dass man dran denkt, für Fußgänger, für Rollatoren, für Rollstühle müssen wir bauen. Die Straßen übrigens wie auch die Häuser müssen wir dahingehend umbauen, dass Menschen möglichst lange an ihrem Ort, in ihrem Haus wohnen bleiben können und dort noch Lebensqualität haben, dass sie nicht abschieben müssen in Heime, weil nur dort behindertengerecht Mobilität möglich ist und weil man dort noch wohnen kann. Im ländlichen Raum haben wir ein Problem mit den Schienenanbindungen. Wir haben praktisch ein Netz, was sehr stark auf Ballungsräume ausgerichtet ist. Aber die Strecken, die noch vorhanden sind, werden hier in Baden-Württemberg erhalten. Wir haben hier auch in der Region eine Strecke vom ausgebaut, haben auch das Versprechen abgegeben, solange ich Verkehrsminister bin, wird keine Strecke stillgelegt. Denn das sind Infrastrukturen, die brauchen wir in Zukunft für den umweltfreundlichen Verkehr, aber müssen sie eben modernisieren und einbinden im Gesamtkonzept, auch mit dem ÖPNV, der im ländlichen Raum eher ein Bus- und Straßen-ÖPNV wird. Das Bild gibt natürlich zum Nachdenken. Sieht es so in Zukunft im ländlichen Raum aus? Brauchen wir dann überhaupt noch einen? Oder ist halt das Haus dort, weil der Bus so selten kommt, das Haus so leer, weil der Bus so selten kommt? Wir haben die Vorstellung, dass auch im ländlichen Raum der Busverkehr vertaktet sein muss und ein gutes Angebot sein muss. Und es sollte das jetzt nur ein nettes Häuschen, aber Sie kennen, es gibt viele schädige Haltestellen, wo man nicht sein will, wo es zugig ist, wo es regnet, ein Fahrplan, der nicht lesbar ist und es ist dunkel. Das muss alles anders werden. Erstens muss eine Anzeige sein, wo man weiß, der Bus kommt in so und so vielen Minuten und nicht, dass er kommen sollte, wie auch im Plan steht. Man muss wissen, ob er wirklich kommt, ob er verspätet ist. Echtzeitinformationen. Und auch hier nochmal der Hinweis, flexible Angebote sind das Konzept der Zukunft. Der Radverkehr spielt im ländlichen Raum eine erstaunlich geringe Rolle im Baden-Württemberg. Gefühlt sagen viele bei uns im Land fährt noch Rad, aber tatsächlich ist der Anteil des Radverkehrs im ländlichen Raum geringer als in Städten. Nicht für alle, das gilt nicht für Stuttgart, aber Städte wie Mannheim, Offenburg, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg haben schon einen richtig hohen Anteil an Radverkehr, deutlich höher als im ländlichen Raum. Und das ist eigentlich nicht zwingend, denn im ländlichen Raum kann man gut Rad fahren, aber wir haben natürlich über Jahre weg auch den Radwegebau vernachlässigt. Das holen wir systematisch nach. Es gibt einen eigenen Etat für Radwege. Wir bauen konsequent neue Straßen nur noch mit Radwege. Wenn saniert wird, wird ein Radweg dazugebaut. Und man kann inzwischen auch Radwege bauen, ohne dass die Straße neu gebaut und saniert wird. Das haben wir jetzt alles erstmal sicherstellen, dass es möglich ist. Das war bis dahin alles so nicht möglich. Wir haben ein umfassendes Konzept. Wir planen ein Landesradwegenetz, 8000 Kilometer, was alle Oberzentren und Mittelzentren miteinander verbinden soll. Das ist so angelegt, wie das für die Autos sind. Da haben wir auch ein gestaffeltes Netz, Landesstraßen, Kreisstraßen, Kommunalstraßen. Und so machen wir das auch mit Radwegen, dass es ein funktionierendes Netz gibt, das alltagstauglich ist. Das ist auch schön touristische Routen enthält, aber das vor allen Dingen alltagstauglich ist, denn mehr Radverkehr bedeutet mehr Radverkehr im Alltag. Betriebe müssen sich umstellen, sie müssen sichere Radabstellanlagen machen. Kommunen müssen eine gute Radanlage am ÖPNV machen, an Schulen, wo auch immer. Wir arbeiten zusammen im Kultusministerium für einem Projekt für sichere Schulradwege, dass Schüler zusammen die Radwege konzipieren, über eine App, und dass die Wege dann auch sicher gemacht werden, damit Eltern keine Sorgen haben müssen, wenn ihre Kinder mit dem Rad zur Schule fahren. Es gibt eine Reihe von innovativen Projekten, inzwischen auch in ländlichen Räumen, wo man hier ein Beispiel, eine Radabstellanlage für Pedelecs. Man sieht jetzt nicht, dass auf dem Dach Photovoltaik ist, die können tagsüber geladen werden. Man fährt also sozusagen aus dem weniger verdichteten Raum in den Verdichtungsraum, stellt am Bahnhof sein teures Pedelec ab und weiß im Abend, es ist immer noch da, weil es gut verschlossen ist. Denn mit den heutigen modernen Pedelecs muss man sagen, wenn da keine sichere Abstellanlage ist, dann fährt man mit denen nicht, weil das ist das. Lässt man zweimal stehen und ist weg, wenn es keine sichere Anlage dafür gibt. Dort können dann auch Leihmöglichkeiten geschaffen werden. Man kann auch Fremde und das eigene Pedelec einstellen. Es gibt eine Reihe von Modellprojekten, die wir voranbringen. Aber es darf natürlich nicht dabei stehen bleiben, sondern die Modellprojekte sind sozusagen die ersten Anstöße, die Pioniere für eine neue Kultur. Und danach muss es halt auch flächenmäßig von anderen übernommen werden, die guten Ideen als Anstöße genommen werden. Meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, es gibt eine Reihe von interessanten Projekten, interessante Ansätze. Wir haben einiges nach vorne gebracht. Man kann sagen, es gibt eine gute Chance für mehr Lebensqualität. Es gibt auch eine gute Chance, dass wir unsere Mobilität erhalten, wenn wir sie nachhaltig organisieren. Das ist alles möglich, aber und wir haben die Technologien, wir können es machen, aber jetzt kommt es noch darauf an, dass sozusagen dieses Konzept einer neuen Mobilität, dass das auch wahr wird. Und es erfordert, dass sich diese neue Haltung, diese neue kulturelle Haltung, dass sie im Kopf von vielen beginnt und dort möglichst nicht endet, sondern sich dann umsetzt und realisiert, indem man selber handelt. Es ist eine große Herausforderung für jeden Einzelnen, sich umzustellen, verantwortlich zu sein und auch sozusagen das intelligent zu nutzen. Es ist die Herausforderung an die Politik, an alle Ebenen, das zu unterstützen. Es ist auch eine Herausforderung an die Wirtschaft, sich in diesem Sinne zu entwickeln und Angebote zu machen. Denn eins ist klar, die, die es machen, die werden Geschäft machen. Und wenn wir im alten Konzept bleiben, so nach dem Motto, wir verkaufen so lange wie möglich unsere Premium-Fahrzeuge, könnte es passieren, dass die Welt an uns vorbeizieht und wir alsbald nicht mehr von Produktion von Transportmitteln leben können, sondern ziemlich alt aussehen. Deswegen werbe ich auch dafür, dass die Automobilbranche sich ändert in diesem Land und das Leitbild der nachhaltigen Mobilität verfolgt, also auch Autos auf den Markt bringt, die globalisierbar sind. Vielen Dank.